Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Heute in England, morgen in Frankreich. Der Protest gegen schlechte Bezahlung und Reformprojekte der Regierung treibt derzeit hunderttausende Menschen in Europa auf die Straße. Wir sprechen gleich über diesen Winter der Unmut und seine Ursachen. Beleuchten danach die Zukunft der Mafia in Italien nach der spektakulären Festnahme des Cosa Nostra-Chefs und berichten über die Not von Kindern und Jugendlichen in Polen. Welche Gründe hat die Rekordsuizidrate in unserem Nachbarland? Weil die Postbeschäftigten streiken, bleiben in Deutschland zwar heute und morgen viele Briefkästen leer, aber ein Winter des Unmuts ist hierzulande bislang nicht zu spüren. Anders als in England oder auch Frankreich. Dort setzen Massenproteste die Regierungen derzeit massiv unter Druck. Die schon mehrfach in den Ausstand getretenen Pflegekräfte des britischen Gesundheitssystems NHS gehen heute erneut in England und Wales auf die Straße. Und in Frankreich steht für morgen der nächste landesweite Protesttag gegen die geplante Rentenreform auf dem Programm. Doch ohne diese Reform, so sagt Premierministerin Elisabeth Borne, kollabiere die französische Altersversorgung.
Eine Rentenreform ist eine kollektive Anstrengung, die wir den Franzosen abverlangen. Ich höre die Sorgen, aber ich muss Ihnen auch die Wahrheit sagen. Machen wir die Reform nicht, hält unser Rentensystem, die Solidarität zwischen den Generationen als Kern unseres Sozialmodells, nicht mehr stand.
Die französische Regierungschefin Elisabeth Borne verteidigt die Reform, die ab heute im französischen Parlament beraten wird. Über diese Reform und die Proteste in Europa möchte ich jetzt sprechen mit Hagen Lesch. Er befasst sich beim Arbeitgebernamen Institut der Deutschen Wirtschaft mit den Themen Gewerkschaft, Tarifpolitik und Arbeitswelt. Guten Morgen, Herr Lesch.
Guten Morgen.
Herr Lesch, die einen streiten für bessere Bezahlungen im Gesundheitssystem, die anderen protestieren gegen einen späteren Rentenbeginn. Das sind ganz unterschiedliche Motive. Aber sehen Sie trotzdem Parallelen in diesem Winter des Unmuts in Europa, wenn man denn davon sprechen möchte?
Naja, dass es unterschiedliche Streiks sind, haben Sie ja gerade schon erläutert. In Frankreich kommt es regelmäßig vor, dass sich kollektiver Protest gegen Reformvorhaben im Bereich der Renten- oder Arbeitsmarktpolitik sozusagen entlädt. Wir haben das auch in den 90er Jahren schon mal ganz extrem gehabt, damals ist die Regierung UP sogar darüber gestolpert. In England ist das ein bisschen anders, da gibt es nicht so oft Proteste gegen Reformvorhaben der Regierung. Wir hatten das 2011 mal im öffentlichen Dienst. Hier geht es mehr um die Bezahlung, also es geht mehr um einen tarifpolitischen Streik. Das muss man also schon ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt sich wirklich gegen die Regierung, gegen Reformen wendet oder ob man sich wirklich rein auf tarifpolitische Themen konzentriert.
Dann schauen wir mal auf diejenigen, die diesen Protest tragen. Wenn man zum Beispiel nach Frankreich blickt, dann waren die Gewerkschaften ja in den vergangenen Jahren weitgehend abgemeldet im Land. Die große Protestbewegung der Gelbwesten zum Beispiel, die war ja ganz ohne ihr Zutun auf der Straße entstanden. Erleben wir nun aus Ihrer Sicht eine Rückkehr von gewerkschaftlicher Macht und Einfluss in Europa?
Naja, diese Bewegung in Frankreich haben auch damit zu tun, dass in Frankreich, anders als bei uns, kein kollektives Streikrecht gilt und nicht die Gewerkschaften sozusagen die Institutionen sind, die zum Streik alleine zum Streik aufrufen dürfen. In Frankreich haben wir ein individuelles Streikrecht, das heißt, jeder kann anfangen zu streiken. Übrigens, wenn man zurückdenkt, haben die Franzosen auch in Privatunternehmen schon ihre Chefs vorübergehend entführt. Also das sind tatsächlich, ja, ich würde mal sagen, Streikmethoden, die uns hier in Deutschland fremd sind. Das muss man halt alles im Auge behalten. Und das erklärt auch so ein bisschen, dass sich Streiks, sagen wir mal, nicht immer so kanalisieren lassen, ne? Weil die Gewerkschaften halt nun mal nicht moderierend sozusagen über dem Ganzen stehen. Ob da jetzt eine Wiederkehr der Gewerkschaften kommt, weiß ich nicht. Man muss auch wissen, dass die Franzosen ja sehr rivalisierende Gewerkschaften haben. Die haben Richtungsgewerkschaften, nicht so eine große Einheitsgewerkschaft wie wir, den DGB, der möglicherweise alle Konfessionen, alle ideologischen Richtungen integrieren will, sondern da kämpfen halt die Gewerkschaften gegeneinander und stacheln sich natürlich so ein bisschen auf. Wir erleben auch schon mal, dass die eine Gewerkschaft radikaler ist und die andere eher einlenken will. Insofern bleibt das abzuwarten. Ich glaube, im Moment ja, überbieten sich alle gegenseitig in diesem Protest. Und es ist natürlich auch schwierig, das dann zu kanalisieren. Denn letztendlich muss ja die Regierung irgendwie mal das Rentensystem zukunftsfähig machen. Und die Arbeitszeiten sind ja in Frankreich wirklich deutlich kürzer als im Rest Europas.
Welche Rolle spielt das Thema Inflation aus Ihrer Sicht für die Mobilisierung aktuell? Zweistellige Preissteigerungen kannten viele ja nur noch aus dem Geschichtsunterricht. Steht die Mittelschicht gerade auf, weil sie sich gegen einen massiven Wohlstandsverlust stemmt?
Ich glaube, da haben Sie einen ganz entscheidenden Punkt getroffen. Das gilt auch für England. Wir haben in beiden Ländern halt diese Reallohnverluste, die Leute spüren. In England ist die Lohnentwicklung in den Bereichen, in den öffentlichen Bereichen, die jetzt auch vom Streik betroffen sind, ohnehin mager gewesen. Glaubt man den Studien, die auch halt dazu vorliegen. Ja, so dass also natürlich die Unzufriedenheit groß ist. Und wenn Sie auch jetzt in Frankreich, obwohl die Regierung ja auch einiges getan hat, um Preise zu deckeln, und die Franzosen hatten ja eine etwas niedrigere Inflationsrate als wir, während die Briten haben eine höhere teilweise noch gehabt, oder früher zumindest schon höher. Obwohl die Regierung was getan hat, also insbesondere in Frankreich was getan hat, ist natürlich der Hintergrund, dass man eben spürt, dass der Wohlstand ein Stück weiter erodiert durch die Inflationsrate, natürlich ein Unzufriedenheitstreiber. Und es kann durchaus sein, dass die Proteste dadurch stärker werden und sich vielleicht auch so der ein oder andere Zorn dann eben gegen diese Gesetzes, gegen diese Rentenreform dann eben entlädt.
Es geht aber ganz offensichtlich nicht nur um das Geld, was durch Inflation in vielen Haushalten jetzt fehlt, sondern ja wohl auch um veränderte Prioritäten. In Frankreich macht aktuell eine Umfrage die Runde, wonach nur jeder Fünfte der Arbeit einen sehr wichtigen Platz im Leben einräumt. Corona hat da offenbar einiges ins Rutschen gebracht. Ist das also auch ein Kampf um mehr Freizeit? Hat sich der Wohlstand zu sehr durchgesetzt?
Das ist schwierig. Vor allen Dingen, eine Umfrage ist immer eine Momentaufnahme. Was wir natürlich gerade im Hinblick auf Frankreich wissen, ist, dass die Franzosen ja auch mal so etwas wie eine gesetzlich verankerte 35-Stunden-Woche hatten. Also der Wunsch der Franzosen, kollektiv mal weniger oder kürzer zu arbeiten, als das in anderen Ländern der Fall ist, der ist ja schon seit langer Zeit eigentlich erkennbar. Es hat sich aber in der Praxis auch gezeigt, dass dieses Gesetz zur 35-Stunden-Woche ja immer mehr ausgehöhlt werden musste, weil es halt auch schwierig ist, über genügend Fachkräfte zu bekommen und auch für die französische Industrie vor allen Dingen wettbewerbsfähig zu sein. Insofern müssen auch die Franzosen ein Stück weit halt akzeptieren, dass man Lebenseinstellungen ein Stück weit auch ökonomischen Rahmenbedingungen anpassen muss. Das klingt jetzt nüchtern und trocken, ist aber so, dass es genauso wie wir im Moment mit den hohen Energiepreisen irgendwie klarkommen müssen. Wir haben in Deutschland ja denselben Verteilungskonflikt jetzt im öffentlichen Dienst. Wenn Verdi effektiv 14% mehr Geld fordert, bei einer Inflationsrate von 7,9 im letzten und erwarteten 6 in diesem Jahr, ist das ja auch deutlich mehr, als eigentlich an Inflation da ist. Und vor allen Dingen ist ignoriert, dass im Prinzip wir alle Verlierer sind. Unternehmen wie Arbeitnehmer. Die Unternehmen haben weniger Geld, auch die Kommunen zum Investieren. Die Arbeitnehmer haben weniger Geld zum Konsum. Das heißt, wir müssen da irgendwie in allen Ländern so ein gewisses Maß finden. Und das wird auch in Frankreich ein Stück weit notwendig sein. Aber die französische Protestkultur, wie gesagt, ich habe das ja ausgeführt, die kann sehr weitgehend, also es ist auch für die Regierung ein erhebliches Problem und auch wirklich diese Reform so jetzt durchkommt, das ist aus meiner Sicht sehr offen.
Einschätzungen waren das von Hagen Lesch, der beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft zu den Themen Gewerkschaften, Tarifpolitik und Arbeitswelt forscht. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne.
Als die italienische Polizei im Januar den meistgesuchten Mafia-Boss auf Sizilien festnehmen konnte, ging den Behörden der letzte sogenannte Superpate ins Netz. Hunderte Bürgerinnen und Bürger strömten nach der Festnahme auf die Straße und feierten diesen Erfolg mit Freudengesängen. Früher hätte es so etwas nicht gegeben, doch die Zeiten haben sich geändert in Italien. Die Politik engt die Bewegungsräume der organisierten Kriminalität ein. Das wird auch der neue Cosa Nostra-Chef beachten müssen, auf den sich die Mafia bald verständigen muss. Während der Staat den Verfolgungsdruck auf die organisierte Kriminalität hochhalten will, baut diese ihr Geschäft schrittweise um. Elisabeth Pongratz über die Zukunft der Mafia in Italien.
Palermo am 16. Januar. Ein Mann in brauner Lederjacke mit beigebrauner Mütze wird von zwei Carabinieri zu einem Lieferauto gebracht. Es regnet.
Bravissimi, bravi, bravi.
Die Menschen applaudieren, bedanken sich. Diese Szene hat sich fest in das Gedächtnis Italiens eingebrannt. Immer wieder wurde sie gezeigt. Was die Festnahme von Matteo Messina Denaro bedeutet, drückt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Stunden später bei ihrem Besuch auf Sizilien aus. Es ist ein Feiertag für alle anständigen Leute. Es ist ein Feiertag für die Opfer der organisierten Kriminalität. Es ist ein Feiertag für die vielen Männer und Frauen, die im Stillen 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr dem Kampf gegen die Mafia ihr Leben widmen. An diesem Tag, so hört man später, wird in vielen italienischen Familien gefeiert. Denn Denaro war der meistgesuchte Mafiaboss des Landes. 30 Jahre lang war er untergetaucht. Auf sein Konto gehen Gewaltverbrechen und blutige Anschläge. Unter anderem gilt er als einer der Drahtzieher der Ermordung der beiden Staatsanwälte Falcone und Borsellino 1992. Die sizilianische Cosa Nostra war seine kriminelle Heimat. Nun müsse diese sich neu organisieren, meint Salvatore Cusimano. Mit der Verhaftung von Matteo Messina Denaro endet die Zeit der Diktatur, also mit einem einzigen verantwortlichen Führer. Man kehrt zum Mafia-Parlament zurück, das heißt zu der Kommission, in der alle Mafia-Familien vertreten sind und ihre Probleme, Interessen und Bedürfnisse darlegen. Und es wird gemeinsam entschieden. Hier bildet sich also gerade eine neue Kommission der Cosa Nostra. Der Sizilianer Cusimano war als Gerichtsreporter jahrzehntelang mit der Mafia befasst. Er gilt als einer der besten Kenner der Szene. Gesucht werde ein neuer Mafia-Unternehmer, denn schließlich geht es ums Geschäft. Anschläge wie in den 90er Jahren würden dabei schaden. Aber die junge Generation, so weiß man aus abgehörten Telefonaten, scharre mit den Hufen. Tatsächlich gibt es derzeit zwischen der alten Mafia-Generation und der neuen einen Kampf darüber, wie man einen Weg findet, der den Staat nicht provoziert, sondern wie man weitermachen kann. Das bedeutet, auf einfache Art den Unternehmen wie bisher Geld zu geben. Damit unterwandert die Mafia die Unternehmen, ersetzt die Händler als Eigentümer und sorgt so für leicht verdientes Geld. Es ist ein uralter Mechanismus, der in dem Gebiet tief verwurzelt ist. Für den Sizilianer Cusimano ist klar, dass die Mafia nur existieren kann, wenn es einen sozialen Konsens gibt. Das könne man gut an dem Fall Denaro sehen, der seine Geschäfte unbehelligt über Jahrzehnte von Palermo und Trapani aus betrieb. Obwohl die Fahnder ihn jagten und Hunderte von Menschen festnahmen, die an seiner Seite waren. Es wurden große Vermögenswerte beschlagnahmt, wie Supermärkte, Aktien, Grundstücke und Beteiligungen an der Sonnen- und Windenergiebranche. Also konnte Denaro so ungestört leben, weil er von einem Netzwerk an Garantien umgeben war. Dieses Netzwerk wurde auch von seinen Gefährten und Verwandten geschaffen, aber es wurde auch von Unternehmern und von Politikern gemacht. Gerade wo der Staat nicht eingreift, hat die Mafia leichtes Spiel. Nach wie vor gäbe es viele Gebiete auf Sizilien, in denen das möglich sei, auch wenn sich nach den Massakern Anfang der 90er Jahre viele Bürger zur Wehr setzten und versuchten, sich mit Initiativen wie Libera vom Joch der Mafia zu befreien. Heute nutzen die jungen Mafiosi moderne Mittel, wie der oberste Mafiajäger Italiens, Maurizio Vallone, bereits vor einigen Monaten betonte. Für ihre kriminellen Aktivitäten haben sie sich mit Computern ausgestattet und sie nutzen das Internet wie alle jungen Menschen, die Millennials, die eine digitale Kapazität haben. So bewegen sie sich auf diese neuen Technologien zu. So müssen auch seine Ermittler in der DIA, der italienischen Anti-Mafia-Behörde, damit Schritt halten. Der Kampf gegen Cosa Nostra und Co. ist noch lange nicht zu Ende.
Der Druck der Behörden und aus der Bevölkerung auf die Mafia sorgt in Italien für einen gewissen Wandel. Elisabeth Pongratz über den bevorstehenden Generationswechsel bei der Cosa Nostra. Auch nach dem Ende der Maskenpflicht im Fern- und Nahverkehr in der vergangenen Woche bleibt das Thema Corona in Deutschland weiter auf der Tagesordnung. Nicht nur bei Kritikern der Maßnahmenpolitik, sondern auch bei der Justiz. Medienberichten zufolge verlangt aktuell der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte von der Bundesregierung eine Stellungnahme zu den Schulschließungen, die in Deutschland länger gedauert haben als in den meisten anderen EU-Staaten. Lediglich Polen hatte lange Zeit beim Schulunterricht auf einen ähnlich restriktiven Kurs gesetzt. Doch auch hier sind die Klagen über die Folgen der Pandemie groß. Rekordzahlen bei Suizidversuchen von Kindern und Jugendlichen könnten auch damit zusammenhängen. Erschwerend kommt in Polen hinzu, dass das Hilfsnetz besonders dünn gespannt ist. In ganz Polen stehen Kindern und Jugendlichen lediglich 450 Psychiater zur Verfügung. Martin Adam mit den Hintergründen.
Die Erinnerungen sind brüchig. Sie weiß nicht mehr viel, sagt das Mädchen, nur dass ihre Mutter sie gefunden habe, nach dem Suizidversuch.
Ich erinnere mich nur, dass ich dreimal die Augen aufgemacht habe. Einmal im Rettungswagen, einmal, als ich auf einem Bett einen Krankenhausflur entlanggerollt wurde und einmal, als ein Arzt irgendetwas gerufen hat. Aufgewacht bin ich erst nach 2 oder 3 Tagen wieder.
Sie will anonym bleiben. Name und Alter werden nicht genannt, die Stimme ist verstellt, als sie mit dem polnischen Fernsehsender TVN spricht. Aber eines betont das Mädchen. Als sie im Krankenhaus aufwachte, wurde ihr klar, dass sie eine von vielen ist.
Alle fragen ganz freundlich, warum man im Krankenhaus ist. Und überall habe ich dann gehört, Suizidversuch, Suizidversuch, Suizidversuch. Also es sind viele Leute dort.
Viele heißt 2031. So viele Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen hat die Stiftung Grow Space für das vergangene Jahr in Polen erfasst, basierend auf Angaben der Polizei. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. 150 Menschen haben den Versuch nicht überlebt. Für Deutschland liegen Zahlen nur für 2021 vor. Hier waren es 189 Todesfälle. Auf die Bevölkerungsgröße umgerechnet ist die Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen in Polen also um 2 Drittel über der deutschen. Ende Januar treffen sich Vertreter der Stiftung, Psychologen und Aktivisten für eine bessere psychologische Versorgung der Kinder vor dem Bildungsministerium in Warschau. Sie haben eine Petition vorbereitet. Mit dabei Paulina Filipowicz.
Ich bin eine junge Psychologin und ich beginne meine Arbeit in einer Zeit, in der wir es mit einer enormen Suizidkrise zu tun haben. Die Selbstmorde haben sehr viele Ursachen. Psychische Erkrankungen, Angststörungen, Anpassungsstörungen. Wir wissen, dass die Wirklichkeit für Kinder nicht leicht ist. Wir kommen aus der Pandemie, sind im Ukraine-Krieg. Kinder wurden zu lange zu Hause unterrichtet.
Und das polnische Gesundheitssystem ist schier überfordert. Im ganzen Land stehen lediglich 455 Psychiater für junge Menschen bereit. Für Erwachsene sind es fast 4000. Mitarbeiter aus Kinderkrankenhäusern berichten von überfüllten Stationen, von Patienten, die auf dem Flur schlafen, weil man sie nicht nach Hause schicken kann, aus Angst vor weiteren Suizidversuchen. Von viel zu wenig Personal für viel zu viele Hilfsbedürftige. Und davon, dass im katholischen Polen noch immer viele Kinder in psychischer Not eher in die Kirche als zum Arzt geschickt würden. Tabuisiert sind die Krankheit, aber auch ihre Behandlung, sagt Paulina Filipowicz, die Psychologin.
Wir dürfen keine Angst haben, über Suizide zu sprechen. In der Gesellschaft gibt es immer noch diese Überzeugung, wenn wir über Selbstmord sprechen, dann schaden wir den Kindern und Jugendlichen. Aber jeder Suizidversuch ist zugleich eine große Tragödie und ein Appell, ein Ruf nach Hilfe.
Es sei die Pflicht der Erwachsenen, den Kindern zu helfen, gerade weil sie zu jung sind, um sich selbst helfen zu können, sagt Filipowicz. Sie hat die Petition an das Bildungs- und das Gesundheitsministerium unterschrieben. Es ist ein verzweifelter Hilferuf, stellvertretend für die polnischen Kinder.
Die Jugendhilfeeinrichtungen in Polen senden SOS Martin Adam über die hohe Zahl an Suizidversuchen in unserem Nachbarland. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Christian Röther und einem Blick in die Geschichte. Sinnstifter an der Front, Militärpfarrer und die Schlacht von Stalingrad lautet ein Thema der Sendung. Am Mikrofon für die Themen aus Europa war bis hierhin Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.